letztes Mal aufgehört hat. Wir machen weiter im Korintherbrief, das ist ja unsere Predigtreihe. Und ich würde zu Anfang nochmal kurz wiederholen, was auch Matthias letztes Mal versucht hat mitzuteilen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt auch für dieses Thema. Nämlich Gemeindeausschluss ist ja nicht das einfachste Thema, was man so haben kann, schon natürlich mit einer gewissen Schwere auch belegt. Und der Punkt letztes Mal war ja der, dass Matthias gesagt hat, wir müssen unterscheiden zwischen einem Richten, das eigentlich nur eine Beurteilung eines Sachverhalts ist, und einem Verurteilen einer Person. Während wir Menschen, insbesondere unsere Brüder, nicht einfach verurteilen dürfen, ist die Beurteilung wahrscheinlich eine Pflicht sogar. Wir müssen immer aufpassen und sehen, was tut uns gut, was tut unsere Beziehung zu Gott tut und was ist auch schädlich. Und es gibt beides. Ich kann das vielleicht mal versuchen, auch nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich zum Beispiel bin Anwalt. Wenn jemand zu mir kommt und er würde sagen, so ja, ich wurde von meinem Geschäftspartner eben über das Ohr gehauen, darf ich den jetzt verprügeln? Dann wäre das ein Sachverhalt, den ich beurteilen muss. Und ich müsste ihm dann sagen, dass er das auf gar keinen Fall tun sollte, weil er dann alles nur noch schlimmer macht. Anders, wenn ich sozusagen verurteilen wäre, jemand kommt zu mir und sagt, ich habe jemanden verprügelt und ich gehe jetzt hin und sage, als Anwalt, hiermit verurteile ich dich zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Das wäre etwas, was mir als Anwalt nicht zustehen würde. Das müsste ein Richter machen, ein dafür berufener Richter. Und so ähnlich diese Unterscheidung ist, glaube ich, immer auch wichtig, jetzt Thema Gemeindeausschluss mit dem Hinterkopf zu behalten. Es geht nicht darum, Leute zu verurteilen. Stelle, die wir ja besprechen, ist im Korintherbrief. Das heißt, Paulus schreibt einer relativ jungen Gemeinde nach Pfingsten in Korinth, einer blühenden Handelsstadt. Und eigentlich funktioniert vieles in dieser Gemeinde auch sehr gut. Also es ist immer auch, glaube ich, da wichtig zu sehen, das ist kein sozusagen verbitterter Brief oder kalter Brief, sondern es ist ein Brief, den Paulus der Gemeinde in Korinth schreibt, gerade um sie weiter zu stärken, um sie weiter zu ermutigen. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie die nicht fertig zu machen, das ohnehin nicht. Aber wenn man zum Beispiel das mal vergleicht mit dem Galaterbrief, dem Anfang am Galaterbrief, dort ist es so, dass die Galater das Evangelium aus religiösem Eifer drohen auszuhöhlen. Sie wollen mehr machen, als sich allein auf die Gnade Christi zu verlassen. Sie wollen sich beschneiden lassen. Und das ist ein Punkt, an dem Paulus ganz anders nochmal mit der Gemeinde redet, als jetzt hier in Korinth. In Korinth geht es darum, die Gemeinde zu verbessern. Aber dort wartet tatsächlich davor, dass sie diejenigen, die das machen, dass sie eventuell verflucht werden, weil sie das Evangelium verraten. Und die Gemeinde in Korinth, die schreibt jetzt Paulus an und sie hat ein paar Fragen. Und bevor Paulus jetzt aber zu den Fragen kommt, ist ihm was zu Ohren gekommen. Und zwar, dass in Korinth jemand, der Sohn, schläft und hat eine offen sexuelle Beziehung mit der Mutter. Könnte die Stiefmutter sein. Wir wissen es nicht genau, es könnte aber auch die Mutter sein. Vater könnte leben oder auch nicht leben, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, das ist ihm zu Ohren gekommen und darüber ist er jetzt sehr betrübt. Er sagt, das kann man so nicht stehen lassen. Gnade hin oder her, das ist etwas, hier müssen wir jetzt handeln. Und das ist das Thema, wo Paulus jetzt tatsächlich sagt, wir müssen diese Person ausschließen. Ihr müsst euch von dieser Person distanzieren. Und im Zuge dessen sind es drei Fragen, die sich mir jetzt stellen. Und die ich sozusagen in dieser Predigt mit behandeln will. Das erste ist, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Wann kommt das überhaupt in Betracht, dieses schwere Schwert Gemeindeausschlusses? Wann sollten wir überhaupt darauf nachdenken? Zweiter Punkt, auf den ich dann eingehen will, ist, wie machen wir das eigentlich? Weil es macht ja einen Unterschied, wie man in dieser Situation dann vorgeht. Und am dritten möchte ich dann auch nochmal behandeln, warum eigentlich? Was ist das Ziel, was wir damit dann verfolgen? Zum ersten Punkt, was also ist passiert? Wir haben es hier mit einer Sünde zu tun. Das kann man zum Beispiel herausfinden, indem man ein bisschen offensichtlich in diesem Fall, aber es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so offensichtlich, aber falls es irgendwie Zweifel gab, im Levitikus 18 steht, du sollst nicht mit der Frau deines Vaters Umgang haben, denn damit schändest du deinen Vater. Und dann weiter noch, um die Schwere auch dieser Sünde hervorzuheben, denn alle die, die solche Gräuel tun, werden ausgerottet werden aus ihrem Volk. Soweit sozusagen ein biblischer Maßstab, dass man erkennen kann, das ist so nicht in Ordnung. Und was Matthias auch noch gesagt hat, selbst die Heiden in Korinth haben das so verpönt, dass es damals wohl verboten war. Also es war nicht etwas nur, was sozusagen moralisch nicht angesehen war. Es war auch damals schlicht und einfach verboten, so etwas zu tun. So. Das heißt, wir haben eine Sünde und wir haben auch eine Sünde mit einem gewissen Schwergewicht. Und das ist erstmal das Erste, was wir feststellen müssen. Haben wir denn eine Sünde? Wir hatten jetzt eben, dass das manchmal auch gar nicht so einfach sein kann, festzustellen, was Sünde ist, was nicht. Musste ich an ein Beispiel denken. In der Landeskirche gab es in den 70ern und 80ern einen relativ berühmten Evangelisten, der hieß Klaus Vollmer. Den kenne ich deswegen, weil meine Eltern damals sehr mit ihm involviert waren. Und wenn ihr jetzt das so ein bisschen verfolgt habt, vor ein, zwei Jahren ist dann sozusagen ein Missbrauchsskandal herausgekommen. Also zumindest einer behauptet, er hätte eine einvernehmliche homosexuelle Beziehung mit ihm gehabt. Das ist irgendwie klar. Wir haben einen Ehebruch, wir haben Sünde. Aber daran haben sie sich dann gar nicht so sehr aufgehangen. Es hieß dann, Vollmer würde hierarchische Verhältnisse schaffen und sektenähnliche Strukturen. Das, was man dieser Gemeinde auch am Anfang vorgeworfen hat, hat man ihm dann auch vorgeworfen, diese sektenähnlichen Strukturen habe er geschaffen. Und da ist zum Beispiel gar nicht so richtig klar, was das eigentlich gemeint ist. Ist das jetzt schon Sünde? Ist das keine Sünde? Das sind ja so Ziehharmonika-Begriffe. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, es ist gar nicht so einfach, das immer zu beurteilen. Und man muss tatsächlich auch einfach vorsichtig sein und genau arbeiten und sich halt auch fragen, ist das jetzt etwas, wo ich einfach nur beleidigt bin, was mir gegen den Strich läuft, wo ich mit einem Problem habe, oder ist das wirklich schon ein Fall von tatsächlich auch einer schweren Sünde in den Augen Gottes? Das kann manchmal gar nicht so einfach sein und auch da ist Gemeinde wichtig, dass man sich mit anderen abspricht. So, weiterhin, wir haben Sünde. Was muss weiter erfüllt sein? Die Sünde müsste natürlich irgendwie entweder öffentlich sein oder bewiesen sein. Reicht nicht einfach nur aus, dass wir sagen, wir haben ein Gerücht. Wenn man ein solches Gerücht hat, dann reicht das, muss man dem nachgehen, ja. Aber es reicht nicht aus, um ein solches schweres Schwert dann wie den Gemeindeausschluss irgendwie dann schon anzudrohen. Und das Weitere ist, wenn man dann das hat, und das ist der ganz entscheidende und wichtige Punkt, sie muss unbereut sein. Also das heißt, wenn man jemanden hat natürlich, der seine Sünde bereut, der das nicht möchte, oder ich will man es immer irgendwie, aber der einsieht, dass das, was er gemacht hat, dass das eine Sünde ist, bei demjenigen, dem hilft man natürlich zur Umkehr. Man guckt, wie man es schaffen kann, dass derjenige vielleicht nicht mehr versucht wird. Aber das ist jetzt kein Fall, in dem man diesen Gemeindeausschluss in Betracht ziehen würde. Sondern Gemeindeausschluss zieht man in Betracht, wenn diese Sünde eben nicht bereut wird. Soweit zum ersten Punkt, dann zum zweiten Punkt. Wie geht man jetzt vor, wenn man feststellt oder wenn ihr feststellt, da ist jemand und der lebt in Sünde? Muss ich jetzt hier was tun? Und wenn ja, wie? Und da gibt es eine ganz interessante Stelle im Matthäusevangelium, im 18. Kapitel 15. Dort ist Jesus selber, der uns sagt, wie er wünscht, dass wir dann vorgehen. Und ich lese das einfach mal vor. Sündigt aber ein Bruder, so gehe hin und weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm allein hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch Zweier- oder Dreier-Zeugenmund bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir haben also hier eine gewisse Vorgehensweise, eine, ja, ich würde es mal sagen, Eskalationsstufe, wie wir vorgehen sollen, wenn wir sehen, dass jemand eben in Sünde ist. Und das ist erstmal die Konfrontation unter vier Augen mit ihm allein. Das ist extra betont. Im Galaterbrief 6,1 sagt Paulus nochmal, wie er sich das vorstellt. Und zwar, liebe Brüder, Wenn auch jemand von euch einen Fehltritt hat übereilen lassen, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei auf dich selbst Acht, damit du nicht auch in Versuchung gerätst. Ich finde das in der Vorbereitung fand ich dieses Wort Sanftmut eigentlich ganz, ganz wichtig. Es ist irgendwie, auch Paulus sieht ein, man braucht einen gewissen Mut, wenn man jemanden konfrontieren will mit seiner Sünde. Das ist nicht das Angenehmste, was man machen kann. Und es setzt einen natürlich auch der Gefahr aus, dass man selber wiederum mit seiner eigenen Sünde konfrontiert wird. Wenn wir eine Gemeinde schaffen, in der wir andere mit Sünde konfrontieren, dann ist das natürlich auch eine Gemeinde, in der wir selber mit unseren Fehltritten und unseren Shortcomings konfrontiert werden können. Insofern ist das schon etwas, was einen gewissen Art des Mutes auch erfordert und auch der Vorsicht. Sünde ist Versuchung und auch wir können natürlich jeweils wieder versucht werden. Und da muss man aufpassen, ob man jetzt, wenn man selber zum Beispiel, man war alkoholkrank, dann ist man vielleicht nicht die beste Person, um die andere anzusprechen, die jetzt auch ein Alkoholkrank ist. Oder so in der Sicht. Man muss halt auch ein bisschen auf sich selber aufpassen und immer sein, man kann selber in Versuchung geraten und dieser Versuchung auch dann immer nur begrenzt widerstehen. In dem Fall müsste dann halt vielleicht ein anderer derjenige sein, der das anspricht. Wenn wir das dann also haben, wir haben den angesprochen und es ist trotzdem noch, er sieht es nicht ein oder er will es weitermachen. Er, sie will es weitermachen. Dann sollen wir wen dazu holen. Müssen erstmal wahrscheinlich nicht die Ältesten sein, aber es sollen 2 oder 3 Zeugen sein, die das bestätigen können, dass es so ist. Es soll halt nicht einfach so sein, dass wir sagen, auf Gerüchte her machen wir etwas, sondern wir wollen Zeugen dazu haben. Und das ist ja auch wichtig. Ich hatte vorher auch gesagt, es ist ja manchmal gar nicht so einfach zu sagen, wann haben wir eigentlich eine Sünde vorliegen. Ja, vielleicht beurteile ich den anderen auch einfach unfair in einer gewissen Situation. Vielleicht bin ich ja auch derjenige, der den anderen jetzt gar nicht fair beurteilt. Insofern ist es ja auch immer gut, dann eben andere mit dazu zu holen, damit die uns dabei helfen und im Zweifelsfall das auch bestätigen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt das Letzte vor die gesamte Gemeinde, das ist auch im Korintherbrief gesehen, und die gesamte Gemeinde soll dann darüber entscheiden, ob sie die betreffende Person erstmal ausschließt oder nicht. Und erst dann sozusagen kann das überhaupt in Betracht ziehen sein, wenn eben die gesamte Gemeinde darüber informiert ist. Ja. Soweit so ein bisschen zum Vorgehen des Ganzen. Mein letzter Punkt, ich hatte ja 3 Punkte, ist, dass ich nochmal irgendwie auch mitteilen will, warum das Ganze. Warum haben wir ein solches, überhaupt dieses Vorgehen, dass wir sagen, wir gehen gegen andere vor. Und dann sind 3 Punkte, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch das, was Paulus hier sehr wichtig ist, es ist das Ansehen der Gemeinde selbst. Also es geht darum, das Ansehen der Gemeinde auch irgendwie selbst zu schützen und zu sagen, oder sich bewusst zu sein, dass die Gemeinde Christus auch hier auf Erden mit repräsentiert. Im Korintherbrief selbst heißt es, ihr alle, nur ihr aber, seid Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied von ihm. Man muss sich also bewusst sein, dass wir als Gemeinde Christus auf Erden auch irgendwie repräsentieren. Ich musste immer daran denken, so ein bisschen, als ich bei der Bundeswehr war, durften wir nach der Vereidigung das erste Mal mit Uniform rausgehen aus der Kaserne. Und wir hatten einen jungen Feldwebel, der war auch sehr engagiert, der meinte dann so, ja, Männer, haltet inne, guckt mal auf eure Schulter. Auf eurer Schulter seht ihr eben die Flagge der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, alles, was ihr jetzt macht, in dieser Uniform, fällt auf die gesamte Bundesrepublik zurück. Überlegt euch gut, was ihr jetzt macht. So, das war sozusagen die Worte, mit denen man uns dann entlassen hat. Und wir waren dann auch ganz brav natürlich. Aber so ähnlich ist das hier halt auch. Wir haben eine gewisse Repräsentationsfunktion. Wir haben auch einen Auftrag. Wir müssen ja das Evangelium weiter verkündigen. Und da kann natürlich, wenn schwerwiegende Sünde da ist, die nicht aufgedeckt wird, sondern die verdeckt wird, mit der nicht gerungen wird, die wir nicht irgendwie tatsächlich ja, irgendwie bekämpfen und dann halt auch irgendwie weitermachen, das kann natürlich einen schweren Schaden auch nehmen. Also bestes Beispiel ist jetzt wahrscheinlich auch dieser Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, wo eben nicht die Sünde aufgedeckt wurde, oder zumindest nicht zu jener Zeit, sondern erst eigentlich, als es schon zu spät war, als die Verantwortlichen halt auch, oder die meisten davon schon nicht mehr im Dienst waren oder verstorben sind. Das ist eigentlich so ein Fall, wo es mal richtig schlecht gelaufen ist, wo man eigentlich hätte vorher schon eben über dieses Instrument des Gemeindeausschlusses hätte nachdenken müssen. Der zweite Punkt, weshalb das wichtig ist, Paulus vergleicht diese Sünde ein wenig mit Sauerteig, und das kommt oft vor in den Evangelien und in den Briefen. Und was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass eben diese Sünde leider auch, sie ist in gewisser Weise ansteckend. Sauerteig, das Entscheidende am Sauerteig ist halt, dass er von alleine säuert. Er gärt weiter, ich muss nichts dagegen machen. Wenn ich einfach nichts mache, dann wird der ganze Teig durchsäuert. Und es bedarf da keiner zusätzlichen Anstrengung oder Energie, sondern es passiert einfach. Und dem müssen wir halt auch in gewisser Weise auch zum Schutz der Brüder und der Geschwister selbst wieder Einhalt bieten. Wir müssen halt gucken, dass die Sünde sich nicht ausbreitet, damit die anderen eben nicht in Versuchung geraten. Es ist halt auch, ja, es ist wichtig, sich halt, glaube ich, auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Wir haben natürlich immer nur unsere Willenskraft, ist begrenzt. Wenn wir immer wieder versucht werden, die Sünde des einen ist ja die Versuchung des anderen, dem können wir immer nur eine geringfügige Zeit widerstehen. Irgendwann ist die Willenskraft aufgebraucht und wir fallen dann in Versuchung. Das heißt, es geht auch darum, die anderen, die vielleicht schwächeren Gemeindemitglieder, diejenigen, die auch sonst versucht werden könnten, die zu schützen. Und dann, und das ist dann der letzte Punkt, es geht natürlich auch um den Sünder selber. Paulus sagt, jetzt muss ich das mal kurz selber Paulus sagt dann, und das sind natürlich jetzt harte Worte, wenn wir den ausgeschlossen haben, sollt ihr diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf dass sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Und das ist natürlich jetzt sind harte Worte, die, wenn sie nicht in der Bibel stehen würden, man wahrscheinlich auch so gar nicht glauben würde. Es ist sozusagen auch in der Predigtvorbereitung haben wir uns lange darüber Gedanken gemacht, was heißt denn das eigentlich? Also wie kann es sein, dass wenn ich jemanden dem Satan übergebe, dass der dann am Ende des Tages gerettet werde? Wir hatten ja darüber gesprochen und es ist nicht so einfach. Aber ich glaube, vielleicht kann man sich das ein bisschen vor Augen führen, wenn man einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn sich vor Augen führt. Und Gleichnis des verlorenen Sohn ist es ja so, ein Mann hat zwei Söhne und der Jüngere will sein Erbe und geht raus, verprasst das ganze Erbe dann kommt eine Hungersnot und er muss im Prinzip als Schweinehirte überleben, ihm geht es ganz dreckig und er kommt dann aber zurück. Und als er zurückkommt, freut sich der Vater wahnsinnig und macht ein Riesenfest darum. Und der ältere Sohn, der freut sich gar nicht. Der wird neidisch. Und der Clou an diesem Gleichnis ist ja, dass es eigentlich, wenn man sich genau hinguckt, zwei verlorene Söhne gibt. Es gibt nicht nur einen verlorenen Sohn, derjenige, der weggegangen ist und sein Erbe verprasst hat, sondern auch der Sohn, der eigentlich die ganze Zeit beim Vater war, war auf seine Art und Weise ebenfalls verloren, weil er nicht verstanden hat, was er eigentlich hat mit der Gemeinschaft an seinem Vater. Er wollte auch immer nur sein Erbe haben. Er wollte auch irgendwie, dass man für ihn große Feste macht. Er wollte dieses und jenes. Und er hat nie verstanden, was er eigentlich dabei hat. Und es ist dann der Jüngere, wahrscheinlich, der es zuerst verstanden hat. Der zuerst gemerkt hat, als er dann eben bei den Schweinen war, als er dann eben nichts mehr hatte, niemanden mehr hatte, der auf ihn aufpasst, der dann verstanden hat, was es bedeutet, irgendwie ausgestoßen und allein zu sein, weg vom Vater zu sein. Und so ähnlich oder so stelle ich mir vor, dass es auch die Hoffnung des Paulus ist, dass derjenige, der ausgestoßen ist, dann, dass derjenige erfährt auch, was es bedeutet, ausgestoßen zu sein Und dann aber auch merkt wieder, was es für eine Gnade sein kann, eben eine solche Gemeinde zu haben und in einer solchen Gemeinde aktiv zu sein. Und so soll dann die Hoffnung, und das ist ja auch die Hoffnung, die der Paulus hier seiner Gemeinde mitgibt, so dann auch hoffentlich der Sünder zur Umkehr bewogen werden. Eben dadurch, dass er dann schutzlos dem Satan ausgelassen wird, der dann ja auch entsprechend peinigen kann. Vor dem Hintergrund dann auch nochmal, worum geht es nicht? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass wir als Gemeinde nochmal sagen oder nochmal uns überlegen, wie können wir nochmal mehr gute Werke tun? Wie können wir nochmal besser sein? Wie können wir nochmal etwas zur Rechtfertigung, die uns Jesus Christus am Kreuz geschenkt hat, was können wir da noch mehr hinzutun? Es geht nicht darum, sich nochmal selbst zu rechtfertigen und nochmal was Weiteres oder irgendwie ein besserer Christ zu sein. Darum geht es tatsächlich meines Erachtens nicht. Es geht auch nicht darum, irgendwie sich selbst zu profilieren. Das ist eigentlich irgendwie selbstverständlich. Sondern tatsächlich, es geht darum, das Ansehen der Gemeinde zu wahren, die Gemeinde zu schützen und dann auch zu hoffen, dass der Sünder selber umkehrt. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem wir als Christen uns gemeinsam stärken und ermutigen können, aber auch wieder zurechtweisen können. Einen Raum, in dem wir weiter wachsen können und in dem wir auch unseren Auftrag, den wir als Christen haben, weiter erfüllen können, indem wir uns stärken, ermutigen und dann halt auch eben im Glauben und in der Gnade wachsen, sodass wir dann halt eben Repräsentation und ja, das Evangelium weiter und besser verkündigen können. Amen.